Wir hören den heutigen Predigttext aus Matthäus 13, die Verse 1 bis 9 und 18 bis 23. An jenem Tag aber ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See. Und es versammelten sich große Volksmengen um ihn, so dass er in ein Boot stieg und sich setzte. Und die ganze Volksmenge stand am Ufer. Und er redete vieles in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Siehe, der Sämann geht hinaus zu säen. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte, und sogleich ging es auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen sprossen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf die gute Erde und gab Frucht, das eine 100, das andere 60, das andere 30-fach. Wer Ohren hat, der höre. Hört ihr nun das Gleichnis vom Sämann. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, bei dem an den Weg gesät ist. Bei dem aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht bringt. Und der eine trägt 100, und der eine trägt 100, der andere 60, der andere 30-fach.
Dieses Gleichnis, das, was wir gerade vorgelesen bekommen, wird oft auch genannt, das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Der Herr aber gibt ihm einen anderen Namen, nämlich den Namen, das Gleichnis vom Sämann, haben wir gehört in Vers 18, weil der Sämann ist eigentlich das Subjekt, der Handelnde von Anfang bis zum Schluss. Die vier nennen wir es mal Parzellen, sagen wir, oder verschiedenen Bodenarten, auf die das Wort dann fällt, die sind mehr die Empfangenen. Also der Sämann ist der Agierende und der Boden, der reagiert. Als Christen sind wir natürlich beides, Sämann und Ackerboden. Wie schaut es aus mit mir in puncto Sämann? Sehe ich? Was bin ich für ein Ackerboden? Was wächst auf mir? Das sind die zwei Fragen, die wir uns heute stellen werden. Aber zuerst und hauptsächlich wollen wir uns ansprechen, eben in unserer Rolle als Sämann. Dazu wollen wir jetzt keine Zeit der Stille von zwei Minuten machen, aber ein paar Fragen. Welche Note würdest du dir geben? Wie hast du deinen Job bisher erledigt als Seemann oder Seefrau? Sehst du viel? Sehst du wenig? Tust du dich leicht damit, ein geistliches Gespräch mit einer Person zu beginnen oder fällt es dir eher schwer? Und wenn es dir gelingt, ist dann mehr ein Monolog, also du predigst ihn an, oder gelingt es dir, in ein Gespräch reinzukommen, wo er auf das, was du sagst, zu ihm reagiert und wo sich daraus etwas Dynamisches entwickelt. Herr Jesus, ich möchte jetzt bitten, das sind Worte, die sind dir sehr wichtig gewesen, Herr, dass du unser Herz auftust und dass du mir hilfst, Herr Jesus, das wirklich richtig zu erklären, was du uns da sagen willst. Ja, wir wollen wachsen darin, Herr. Es ist wichtig. Es geht um Leben und Tod, dein Wort, Herr. Es will verstanden, verdaut und umgesetzt werden, Herr Jesus. Amen. Ja, was zuallererst stimmen muss, damit wir gute Seemänner werden, ich beschränke mich jetzt auf Männer, ich sage nicht Männerinnen, ich sage auch nicht Seefrauen, ich habe aber viel zu alle eingeschlossen, ist einfach zuallererst eine realistische Einschätzung von der Arbeit, die was da auf uns wartet. Ich bin ab und zu Mitglied in einer Prüfungskommission und die erste Frage an den Kandidaten lautet dann oft: Hast du überhaupt eine Vorstellung, was auf dich da wartet? Und wenn ja, warum willst du es trotzdem machen? Und wenn jemand über die negativen Begleiterscheinungen schon ein bisschen Bescheid weiß und man hat den Eindruck, er meint es ehrlich, er will es trotzdem machen und nicht einmal die Stelle haben und dann sieht man schon, ja, dann ist das schon einmal eine gute Voraussetzung, denke ich. Und so ist auch mit der Arbeit am Evangelium. Die ist durchaus nicht immer einfach. Damit ist viel Frustration verbunden. Und es braucht Selbstüberwindung. Du brauchst Mut, um einen Ungläubigen von Jesus Christus zu erzählen. Von dem, was der Herr zu geben entstanden ist, aber auch von dem, was er im Gegenzug fordert. Der von uns Ungesprochene wird damit konfrontiert, dass er sein ganzes bisheriges Leben in Sünde gesetzt hat. Du kannst trennen, wie du willst, darauf läuft es hinaus. Du weißt nicht mit dem Starten vielleicht, aber irgendwie, irgendwann gehört es dazu. Und ich denke, du musst sogar damit rechnen, dass er vielleicht mit Liebesentzug antwortet. Das ist damals ja schwer, wir sind ja so liebesbedürftig alle. Bist du bereit, es für Jesus zu riskieren? Ich lese ein paar Worte vor, dann ein bisschen weiter im Matthäus-Evangelium. Sagt Jesus: Deshalb seid auch ihr bereit. Matthäus 24, Vers 44. Denn in der Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über sein Gesinde gesetzt hat, um ihnen die Speise zu geben zur rechten Zeit? Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine ganze Habe setzen. Also die Speise, die wir auszuteilen haben, ist natürlich das Wort Gottes. Und ich habe gesehen, drei Dinge seien wichtig, wenn wir jetzt vom Herrn diesen Job wirklich übernehmen, aus diesem Text. Also der Knecht, den wir da vor Augen haben, der ist zuerst mal treu, treu, konstant, sagen wir, treu, konstant, das Gleiche. Er kennt den Befehl seines Herrn und er befolgt ihn. Er lässt sich durch nichts, aber durch gar nichts davon abbringen, diesen Befehl auszuführen. Er sagt nicht: Heute habe ich doch ganz gut gesät, jetzt lege ich mal eine Woche die Füße hoch. Das macht dieser Knecht nicht. Nein, sondern morgen in der Früh wirst du ihn wieder bei der Arbeit antreffen. Egal, was der Wetterbericht voraussagt für diesen Tag, er wird rausgehen. Es gibt ja viele Tage im Jahr, da ist das Wetter so lala, durchwachsen, sagen wir. Es sagt aber die Bibel: Wer auf den Wind achtet, wird nie säen. Und wer auf die Wolken sieht, wird nie ernten. Wer sagt das wo? Das sagt Salomo, der war nicht der Dümmste, und zwar im Buch Prediger, also da sind wir wieder bei unserem Job. Predige das Wort, sagt Paulus, zur Zeit und zur Unzeit. Also der tüchtige Seemann, der lässt sich vom Wetter nicht beeindrucken, der zieht sich gut an und stampft morgen in der Früh wieder raus. Gell, Andi? Er hat ja Saatgut genug. Er muss sich nicht knausern. Wieso soll er das Saatgut verrotten lassen? Er tickt so. Und diese Einstellung, trotzdem hinauszugehen, entscheidet ihm mit einem anderen Knecht. Das ist der faule Knecht. Salomo sagt an anderer Stelle, Sprüche 22, Vers 13, der Faule sagt, draußen könnte ein Löwe sein, der könnte mich fressen. Also draußen könnte ein Löwe sein, der könnte mich fressen. Das ist doch oft einmal, bleibt mit anderen Worten, ist uns bekannt, oder? Also der faule Seemann hat sich diese warnenden Worte vorsichtshalber schon mal über die Haustür geschrieben. Sicherheitshalber. Und jetzt mal, wenn er in Versuchung ist, die Tür aufzumachen und rauszugehen, um zu sehen, dann schaut er mal auf diesen Spruch drauf. Ja. Wir haben ja alle zu Hause viele fromme, schöne Sprüche hängen, oder? Denke vom Esszimmer bis rüber ins Klo. Begleiten uns diese Sprüche. Was hängt über unserer Haustür? Immer an die Innenseite. Das ist ein schöner Spruch. Beide wären schöne Sprüche. Wenn ich sie mal sehe, dann lege ich mir sie zu. Das ist vom Wind, aber auch der Faule sagt, draußen könnte ein Löwe sein. Jesus jedenfalls, haben wir in dem Text auch gelesen, kommen wir wieder zurück, zu Matthäus 13, Vers 1. Der geht raus aus seinem Haus. Da. Und wenn wir jetzt ein bisschen uns vertiefen in die Geschichte, damalige Situation, dann ist das schon bemerkenswert. Weil draußen was wartet auf ihn, wenn man die Geschichte wird ja auch von Markus und von Lukas geschildert. Wenn wir alle drei Evangelien ja zusammentun, dann haben wir einen guten Eindruck, was draußen auf ihn wartet. Da warten draußen, gerade bei Markus sehe ich mal das. Die Schriftgelehrten, die sagen, er ist dämonisiert. Also die sind gekommen, Matthäus 12 ist ja das Kapitel, da ist was passiert in seinem Verhältnis zu diesen Leuten. Ja. Jetzt geht es richtig rund. Die sagen, er ist dämonisiert und auch seine Angehörigen sind sogar draußen, die sind gekommen, ihn abzuholen. Die sagen, er ist von Sinnen. Also spinnt, da müssen wir weggehen, das geht nicht mehr. Das ist die Situation, aber Jesus heißt, geht raus aus dem Haus. Ein anderer, der so gelagert war, war Paulus. Paulus war ein Stehaufmännchen. Wisst ihr, was ein Stehaufmännchen ist? Schauen wir uns jetzt an. Das ist ein Stehaufmännchen. Also das kann zwar rumfallen, aber es kann nicht liegen bleiben. Es steht dann wieder auf. Paulus war so einer und eines Tages war er in der Stadt Lystra. Und da wurde er zuerst verehrt wie ein Gott. Man wollte ihm sogar Tiere schlachten, nachdem er einen Lahmen geheilt hat. Es heißt aber dann gleich drauf, es kamen aber aus Antiochia und Ikonion Juden an und nachdem sie die Volksmengen überredet und Paulus gesteinigt hatten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus, dass sie meinten, er sei gestorben. Als aber die Jünger ihn umringten, stand er auf und ging in die Stadt hinein. Apostelgeschichte 14, Vers 19. Treue, Konstanz, die steht wieder auf und macht weiter. Gute Erfahrungen dürfen uns nicht übermütig machen. Und schlechte, die bringen uns nicht um. So, tun wir das wieder weg. Blenden wir wieder aus, können wir ausblenden. Aber wir haben ja den Knecht, haben wir gesagt, der gute Knecht ist nicht nur treu, sondern der ist auch klug oder verständig, wie es auch in anderen Übersetzungen heißt. Wenn wir jetzt die Apostelgeschichte weiterlesen würden, dann sehen wir, dass Paulus zwar in die Stadt zurückgegangen ist, aber lediglich um seine Sachen zu holen. Am nächsten Tag zieht er weiter in die nächste Stadt, nach Derbe. Albert Einstein wird der Satz zugeschrieben, da bin ich nicht ganz sicher. Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Der Frosch, der macht immer Quack, Quack. Egal, ob jemand auf sein Quaken reagiert oder nicht. Du kannst ihm sogar einen Sturm nachwerfen, dann macht er immer noch Quack, Quack. Das ist der Frosch. Jesus aber hat gesagt, wenn sie euch verfolgen in dieser Stadt, dann zieht in eine andere. Der sagt auch an einer anderen Stelle, ihr werdet mit den Städten Israels nichts bis ans Ende kommen, bis ich wiederkomme. Und das ist auch etwas, denke ich, was wir lernen müssen. Bei aller Bereitschaft, Meran hat über 40.000 Einwohner, das Burggrafenamt über 100 circa. Das heißt nicht, dass wir Menschen gleich aufgeben sollen. Aber wir dürfen uns nicht aufhalten lassen, wenn wir ein guter Knecht sein wollen. Und das Dritte zum Schluss, der Knecht hat stets seinen Lohn vor Augen. Das ist ganz wichtig, wenn es mal nicht so läuft. Vor allem dann ist es ganz wichtig und ich denke, das müssen wir lernen. Also zumindest ich muss lernen, ich denke, euch geht es nicht besser. Den Lohn ist dem Herrn wichtig, dass wir den nicht vergessen. Er sagt auch, ich werde ihn über meine ganze Habe setzen. Da fällt mir immer ein anderes Wort ein aus dem Propheten Daniel und das merkt euch gut, nehmt euch dieses eine Wort heute mit nach Hause. Das heißt, die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, werden leuchten wie die Sterne immer und ewig. Die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, werden leuchten wie die Sterne immer und ewig. Das ist ein Wort, denke ich, das ist eines von den schönsten Worten, was in der Bibel sein. So, das war der Seemann. Jetzt schauen wir uns die verschiedenen Kundschaften an, auf die wir treffen werden, wenn wir uns auf den Weg machen. Und wir sehen Jesus unterteilt die Menschen hier in vier Gruppen. Und jetzt steht es leider bei keinem Menschen auf der Nase geschrieben, zu welcher Gruppe er gehört. Dann steht für uns viel leichter. Deshalb ist es wichtig, dass unsere Grundeinstellung zu jedem Menschen zuerst einmal eine positive sein muss, eine erwartungsvolle. Der Italiener sagt, fino a prova contraria, bis der Gegenbeweis geliefert ist, müssen wir den Menschen gegenüber eine positive, erwartungsvolle Haltung haben. Und der Herr beginnt hier mit einer Gruppe von Menschen, die ist heute überaus zahlreich vertreten. Das ist so wie bei den Blutgruppen, manche seien oft, manche seien seltener. So verhält es sich auch mit der Reaktion von den Menschen auf das Evangelium. Und die größte Gruppe heute mehr denn je ist sicherlich die, bei der das Evangelium, wenn wir es ausstreuen, auf den Boden fällt. Das ist ein harter Boden, da ist keine Chance einzudringen für den Samen. Die Vögel kommen und fraßen es auf, aus dem Vers 4. Ein harter Herzensboden, Vers 19. Böse kommt und reißt weg, was in dieses Herz gesät war. Der Teufel hat leichtes Spiel. Bei bestimmten Menschen tut sich der Teufel offensichtlich extrem leicht, das Gute, das was eingesät wird, sofort wieder wegzureißen. Wie gewonnen so zu ahnen. Warum ist das so? Vers 19. Ist der Grund da umgeben? Er hört das Wort zwar, aber er versteht es nicht. Ja, gibt es denn das, dass jemand nicht versteht, dass er zwar hört, aber nicht versteht? Das gibt's sehr, sehr oft. Ohren haben zwar alle Menschen, aber nicht alle sind wir gute Zuhörer, gute Versteher. Ob du ein guter Zuhörer und Versteher bist oder ein schlechter, das hat weniger mit deiner Veranlagung zu tun, sondern vielmehr mit deiner Konzentration. Deine Bereitschaft aber, dich zu konzentrieren, was ja eine Anstrengung ist, die hängt von deiner Wertschätzung ab. Wenn dir das, was ich da sage, nichts bedeutet, dann wirst du wahrscheinlich nicht die Mühe nehmen, dir konzentriert zuzuhören. Denn Konzentration strengt an, die macht ganz schön müde. Und kein Mensch macht sich müde für etwas, was ihm nichts bedeutet. Ist ihm aber das wirklich wichtig, dann nimmt er dafür jede erdenkliche Anstrengung in Kauf. Ist nicht so? Es gelingt ihm dann sogar, einem schlechten, monotonen Redner ganz aufmerksam zuzuhören. Ich beweise es einfach jetzt. Nehmen wir mal an, das ist nicht der Fall. Ich habe nicht so viel Geld auf der Bank. Ja. Aber du weißt jetzt, im Rahmen meiner Rede in den nächsten Viertelstunde sage ich eine Zahl mit 10 Ziffern, mit 4 Ziffern, 4 Ziffern, nicht 10, sagen wir auch 4. Und wenn du dir die merkst, dann gehst du morgen mit dir 4 Ziffern auf meine Bank, meine Bank macht eine Aktion, so wie es halt oft einmal ist, und gibt dir 1.000 Euro auf die Hand. So, also ich bin überzeugt, du wirst schon schauen, ob ich Bier und Bleistift mit habe und wirst ganz gut zuhören, ob ich das, was ich höre, auch verstehe und mir aneigne, ist eine Frage der Wertschätzung. Von dem, was ich höre, ja. Deshalb, wer das Evangelium nicht wirklich hören will, aus welchem Grund auch immer, der wird das Wort nicht so nahe an sich heranlassen, wie es nötig wäre, damit das passiert, was Jesus damit verstehen meint. Weil richtig verstehen tut man nur mit dem Herzen gut. Hier aber haben wir es mit deinem Herzen zu tun, das will gar nicht verstehen. Und die Bibel nennt 2 Hauptgründe dafür, dass viele Menschen die Worte Jesu nicht verstehen, nicht wertschätzen. Der erste Grund ist, weil sie nicht ans Licht kommen wollen, sondern lieber in der Finsternis weitermachen, in ihrem Element. Und der zweite Grund ist, weil ihnen die Ehre bei den Menschen lieber ist als die Ehre bei Gott. Solche Menschen werden vom Wort Gottes jetzt nur beunruhigt. Das regt mich auf und deshalb schalte ich ab. Wehre den Anfängen. Du sprichst zwar zu ihnen, aber du wirst feststellen, ihr Geist geht nicht mit. Ist vergebene Liebesmühe. Ich erzähle meinen Eltern früher, haben oft ein Ehepaar besucht, das ihnen sehr am Herzen gelegen ist, Verwandtschaft. Aber jedes Mal, wenn sie wollten, auf den Glauben zu sprechen, da wurde sofort abgeblockt. Schau raus vom Fenster, da ist der Vogel im Garten draußen. Ja, Themenwechsel. Wie soll so ein Mensch jemals den Lichtglanz des Evangeliums erkennen? Es wäre das Gleiche, wenn ein Schwein die Perle, den Wert der Perle erkennen würde, mit Verlaub gesagt. Es gibt heute sehr viele Menschen, das müssen wir wissen, wenn wir rausgehen, die wollen von Gott partout nichts wissen. Dem werden wir begegnen und das müssen wir respektieren. Aber wir sollten auch wissen, dass eine erste Abweisung nicht endgültig sein muss. Das sollten wir wissen. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das soll man wissen, dass das auch wahr ist. Aber wir müssen uns von Gott zeigen lassen, für wen wir jetzt nach so einer Erfahrung weiterhin beten sollten und für wen nicht. Ich denke, das ist wichtig, dass wir uns nicht verlieren. Johannes sagt mal, Jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Es gibt aber Sünde, die ist nicht zum Tod. Für die sollt ihr bitten. Andere wiederum ist zum Tod. Für die sollt ihr nicht bitten. Es ist ein Wort, das gehört, verstanden. Es ist ein hartes Wort. Aber wenn es uns zu hart ist, dann sind wir zu weich. Wir müssen erkennen, die Wege des Herrn mit den Menschen, wenn wir seine Mitarbeiter sein wollen, so gut es uns halt möglich ist, eben, und je besser wir das machen, desto besser werden wir arbeiten. Gehen wir weiter nach diesem unerfreulichen Boden aufs nächste. Anderes aber fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte. Und zugleich ging es auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Die Verse 5 und 6. Ist ein Wort für alle, aber denke ich sehr für die jungen Menschen. Jetzt sind wenige junge Menschen da, aber die, was da sein, die möchte ich fragen. Da hinten sitzen ein paar. Junger Mensch, wie schaut es aus mit deinen Wurzeln? Hast du welche? Du bist vielleicht schnell in die Höhe geschossen? Vielleicht im letzten Jahr? Wie schaut es aus mit den Wurzeln? Wenn du etwas nicht verstehst in der Bibel, gehst du dem nach? Gehst du der Sache auf den Grund? Oder interessiert es dir weniger? Schiebst du die Dinge aus? Lass sie sein. Ich denke, das ist eine Frage, die müssen wir ganz nahe an uns heranlassen. Früher oder später in unserem Leben, wenn wir zu Jesus kommen, kommt der Moment, wo unser Glaube auf die Probe gestellt werden wird. Dann wird sich erweisen, ob wir standhalten können gegenüber Philosophien, die was sehr einleuchtend kommen, Theorien, Flat of Throne, die da kreuchen und fleuchen, denen alle nachgehen. Dann wird sich erweisen, ob wir Wurzeln haben oder nicht. Ob wir eingehen oder nicht. Eingehen heißt da verdorren. Die Hitze sagt es dann. Woher sieht man es oft nicht? In der Begeisterung. Es ist normal, dass die Sonne aufgeht, wenn wir jetzt zu diesem Vers da zurückkommen. Ohne Sonne gäbe es kein Leben. Es ist auch normal, dass die Sonne, wenn sie dann hochsteigt, zur bestimmten Tageszeit eine Temperatur entwickelt, ja, die wird nicht mehr als angenehm empfunden. Dann passiert das, was da Jesus sagt und was da übersetzt wird mit verbrennen. Es wird brennend heiß. All das ist normal und gut von Gott vorgesehen und passt einfach. Es braucht es. Geh in den Süden und du wirst sehen, was diese heiße Sonne bewirken kann. Die besten Früchte entstehen da, wo die Sonne heiß ist. Da schmecken sogar die Zitronen, dass man eine beißen kann. Ja. Wirklich im Süden, die haben prächtige Zitronen. Ob nicht zu reden von den anderen Früchten. Das ist alles normal, aber was nicht normal ist da, ist, dass diese Pflanze keine Wurzel hat und deshalb geht sie ein. Das ist der einzige Grund. Jakobus sagt, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Also wir sehen, die heiße Sonne, die kann beides. Die kann den Menschen vollkommen machen und sie kann dafür sorgen, dass er kaputt geht. Es hängt vom Menschen ab. Ob er Wurzel hat oder ob er nicht hat. Da aber haben wir einen Menschen, Vers 21, einen Menschen des Augenblicks, heißt er da. Und der Mensch des Augenblicks, der kann der heißen Sonne natürlich nicht standhalten, die macht ihn nervös. Sobald Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Bedrängnis und Verfolgung aber sind unausweichlich in dieser Welt, wenn wir uns zu Jesus bekennen. Wenn wir uns nicht zu ihm bekennen, dann werden sie uns in Ruhe lassen. Aber wenn wir uns zu ihm bekennen, wirklich, dann kommt in der einen oder anderen Form diese Bedrängnis, und sei sie nur ganz subtil in der Versuchung, ihn zu verleugnen, was soll ich denn? Es wird kommen. Die Frage, wie viel haben wir genommen vom Herrn Jesus, weil wir ihn kennengelernt haben? Haben wir ein Kösterle genommen, wie die Schweizer sagen, oder haben wir ihn in seiner ganzen, seine ganze Portion genommen? Das ist die ernste Frage eben in dem Zusammenhang. Jesus ist nicht gekommen, damit wir nur ein bisschen von ihm kosten, sondern damit wir ihn gänzlich essen. Ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Das hat mit Essen und Trinken nichts zu tun, sagt Jesus. Aber billiger können wir ihn nicht haben und mit ihm sein Leben, das ewige Leben, als dass wir ganz uns eben auf ihn einlassen, versuchen, alles von ihm zu nehmen, was er hat. Übrigens, die meisten sind dann weg gewesen, weil er das gesagt hat. Zum Schluss von Johannes 6 ist die Stelle, wo es dann links und rechts ist viel Platz gewesen. Es waren Menschen des Augenblicks, die derweil mit ihm gegangen sind. Und dabei bleibt es leider oft nicht, wenn diese Menschen weggehen, dann gehen sie oft nicht einfach nur weg, sondern es ist auch wahr, dass die sich beim Herrn Jesus nur ein bisschen bedienen wollten und dann enttäuscht waren, dass es doch jetzt nicht so sich entwickelt hat. Das werden oft die größten Widersacher vom Evangelium. Der Apostel Johannes schreibt über diese, er nennt sie Antichristen, in seinem ersten Brief folgendes: Von uns sind sie zwar ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, wären sie wohl bei uns geblieben. Aber sie blieben nicht, damit sie offenbar würden, dass sie nicht von uns sind. Ja, das ist der zweite Boden. Und jetzt wird es langsam, möchte man meinen, freundlicher. Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen sprossen auf und erstickten es. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und die Sorge dieses Zeitalters und der Betrug des Reichtums erstickten das Wort und es bringt keine Frucht. Also der Boden, möchte man meinen, ist gut, erwachsen Dornen, müsste alles da sein. Und trotzdem wird es erstickt und es bringt keine Frucht durch diese Dornen. Demas war so ein Mann. In der Apostelgeschichte begegnet er uns, in der Apostelgeschichte eigentlich nicht, sondern in zwei Briefe. Demas war ein Mitarbeiter des Paulus, der ihn auf seiner Reise begleitet hat. Ein Missionar. In Kolosser heißt zum Schluss bei der Grüße, Kolosser 4, Vers 13, es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas. Und auch im Brief an Philemon lässt dieser Demas noch schöne Grüße ausrichten. Aber im 2. Timotheus, in Kapitel 4, Vers 10, heißt, Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf lieb gewonnen hat und ist nach Thessalonik gezogen. Er hat sich aus dem Stab gemacht. Einer, der rausgezogen ist, um das Wort Gottes auszusehen. Und jetzt kehrt er wieder zurück in sein altes Leben, in das Leben eines Ungläubigen. Es ist ihm zu viel geworden. oder vielleicht zu wenig, das trifft die Sache vielleicht besser. Was ist da passiert? Geschwister, wir haben eines, alle Menschen, alle gleich, einen riesigen Lebensdurst. Durst nach Leben haben wir. Sogar der Mensch, der sich umbringen will. Eigentlich will er leben, er sucht Leben. Und wenn wir nun zum Herrn Jesus kommen, dann tauschen wir das Glück unter Anführungszeichen, was wir vorher gehabt haben, ein gegen ein neues Glück, ein viel umfassenderes. Jesus sagt, wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also wir trinken ab sofort nicht mehr abgestandenes, stinkendes Wasser aus einem Tümpel, sondern frisches Quellwasser. Und zwar so oft und so viel, wie wir wollen. Steht es zu unserer Verfügung. War vorher vielleicht der Bauch unser Gott, wie die Schrift mal sagt, so ist es jetzt nicht mehr, wenn wir zu Jesus kommen. Das heißt in Römer 14, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Waren wir vorher Suchende, so sind wir es jetzt nicht mehr, weil sie haben ja gefunden. Es sind zwei Bilder aus dem Psalmen eingefallen dazu, die uns das illustrieren, was wir eigentlich bei Jesus gefunden haben. Ich lese euch jetzt vor. Das erste ist Psalm 131, Vers 2. Das heißt da, wie ein gestilltes Kind an der Brust seiner Mutter, so zufrieden ist meine Seele. Es wird unterschiedlich übersetzt und habe ein bisschen geforscht im Englischen. Like a weaned child. Like a weaned child. In den deutschen Übersetzungen habe ich gesehen, da wird übersetzt mit wie ein entwöhntes. Also man kann dieses weaned auch übersetzen mit entwöhnt oder mit abgesetzt. Aus dem Zusammenhang für mich ergibt sich da ganz klar, dass hier nicht das entwöhnte, also schon etwas größere Kind gemeint ist, sondern das Baby, das soeben getrunken hat. Wir sollen ja nicht Entwöhnte sein, sondern wir sollen solche sein, die noch trinken. Also die Mutter hat es abgesetzt, es hat sein Bäuerchen gemacht oder gekropft, was auch dazu gehört. Und jetzt ist es einfach nur noch selig. Das ist der Zustand, der uns von Gott zugedacht ist. Mitten aller Probleme. Wir können uns vielleicht nicht mehr daran erinnern, sicher nicht mehr erinnern, wie das ist, wie sich das anfühlt, gestillt zu sein. Und aber wenn wir das Baby anschauen, denke ich, dann muss es ihm so schlecht nicht gehen. Auf einmal gibt es Ruhe. Ja. Das ist vielleicht für kleine Kinder etwas mehr geworden, aber es ist auch für größere was. Psalm 84, Vers 11, da heißt es, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Ein Tag in deinen Vorhöfen. Und der Vorhof ist, da bist erst der Bereich vor der Schwelle und dann kommst du bis zur Schwelle. Da bist du noch lange nicht da, wo du im Zentrum bist. Und trotzdem sagt der Psalmist da, ist besser als sonst tausend. Dem Demas ist es mit der Zeit nicht mehr so gegangen, nämlich ist das zu wenig geworden. Wir wissen jetzt nicht, was sich da eingeschlichen hat, hat eine bestimmte Midlife-Crisis, wie man so sagt. Ja. Und er hat den Paulus verlassen. Und zwar nicht nur wie ein Markus. Ein Markus hat ihn arbeitstechnisch verlassen. Wer die Bibel kennt, der weiß, ja, Markus hat auch zusammengearbeitet, der hat ihn auch verlassen. Aber der hat ihn verlassen aus anderen Gründen. Aber Wirklich, Demas ist zurückgegangen in die Welt, da wo er vorher war. Er hat sein Glück glaubt, woanders finden zu müssen. Und das soll uns eine Warnung sein. Ich lese aus dem 1. Timotheus ein paar Verse, die uns helfen sollen, eben damit wir das nicht vergessen. 1. Timotheus 6, ab Vers 6. Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn, denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Die aber reich werden wollten, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versinken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Also das ewige Leben, es will ergriffen werden. Nicht nur haben, sondern es muss auch in der Praxis ergreifen. Und der Lebensstil, der was uns gegeben ist, ist der. Da lasst uns deshalb aufpassen, was wächst in unserem Garten alles. Und wenn wir einen Eindruck haben, da sind Dornen dabei, dann lasst uns zur Hacke greifen, da wo es nötig ist. Ja, kommen wir jetzt zum letzten Boden. Ich werde ganz kurz behandeln. Anderes aber fiel auf die gute Erde und gab Frucht. Das eine 100, das andere 60 und das andere 30-fach. Das ist der das Wort hört und versteht und Frucht bringt. Die anderen drei Parzellen, die wir betrachtet haben, haben einen gemeinsamen Nenner. Sie haben keine Frucht. Sie sind zwar untereinander verschieden, aber Frucht bringen sie alle nicht. Der Herr aber will Frucht säen. Das ist ganz stark bei ihm, sonst ist er nicht zufrieden. Er sagt, die Rebe, die nicht Frucht bringt, die wird abgeschnitten und ins Feuer geworfen. Wir haben nur dann eine Verheißung, wenn wir in ihm bleiben bis zum Schluss, sagt die Schrift, und Frucht bringen. Da schauen wir keine Verheißung von der Bibel her. Alles andere ist etwas Konstruiertes. Bleiben wir aber in ihm, dann werden wir ganz sicher Frucht bringen. Das ist dann das Schöne. Es geht gar nicht anders. Es geht nicht anders. Vielleicht nicht jeder von uns 60, 100-fach oder 60-fach. Das ist vielleicht nicht bei jedem der Fall, aber 30-fach darf es schon sein. Ich möchte mal so sagen, von 30-fach aufwärts seien wir im grünen Bereich. Ja, damit wir die Latte nicht so hoch setzen. Aber was heißt das? 30-fach. Was heißt das für dich? Vor allem, das heißt nicht für jeden das Gleiche. Wem viel gegeben ist, sagt der Herr, dann werden wir da viel haben wollen. Und von wenig wird er wenig zurückhaben wollen. Wie viel hat der Herr dir, könnt ihr jetzt jeden mit Nomen nennen, unvertraut, in deinen Augen? Ist viel oder ist eher wenig? Vor Gott gehören wir alle zusammen, bin eine Einheit. Aber wir stehen auch jeder für sich allein vor ihm. Eben.